Aglaya, was geht?
Ja, was geht bei dir, Klaus?
Was geht bei dir? Darum geht's jetzt in Update Erde. In dieser Folge gibt's nämlich geballte Infos, was schon gut läuft beim Klimaschutz und Naturschutz und Tipps, wie es besser laufen kann.
Ja, diese Rubrik mit dem Namen Was geht, die ist bei uns ja eh in jeder Folge mit dabei. Und wir haben hier einige der besten Ideen gesammelt. Und wir gucken, was aus der einen oder anderen Idee geworden ist, ob sie sich durchgesetzt hat.
Und dieses Special von Update Erde, das machen wir zum Klimatag des Deutschlandfunks. In allen drei Programmen heißt das Motto So geht Klimaschutz. Mehr dazu findet ihr auch in den Shownotes.
Wir haben hier quasi so ein Best-of-Album von Was geht für euch zusammengestellt. Da sind unsere Lieblingshits mit dabei und davon haben wir neue, aktuelle Versionen gemixt.
Witchy, witchy. Und dazu gibt es natürlich wie bei jedem guten Best-of-Album auch noch einen neuen Track, also ein neues Was geht. Ein Beispiel dafür, wo es schon gut läuft. Ich sag nur Fermentieren.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Mit Aglaya Dahne.
Und Klaus Jansen von den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten.
Bald beginnt ja die Jahreszeit, wo man sich's wieder gemütlich macht, ne, so im Sessel und dann Tee, Kerzen, ein Buch oder eine Zeitung. Draußen fällt das Herbstlaub.
Aglaya, wir haben's August, weißt du schon,
ja,
ne?
Ja, aber ich riech es schon. Ich riech's. Ich
kann das nicht so ganz nachvollziehen, also echt nicht.
Aber so ein gutes Buch? Das magst du schon.
Ja, ein gutes Buch, klar. Also je nachdem, wenn man halt die Zeit findet. Ne? Also leider sitze ich die meiste Zeit auf dem Sofa rum und gucke halt aufs Handy. Ne? Sag ich mal. Da habe ich keine richtig gute Zeit für ein gutes Buch. Aber immerhin ist es dann weniger Papier. Also wenn ich aufs Handy gucke, kein Buch, ja, kein Papier. Die Bäume, die freuen sich dann hoffentlich.
Ja, wir haben uns hier bei Was geht dazu mal einige Studien angeguckt, was wirklich die bessere Klimabilanz hat. Also das Lesen auf dem Bildschirm oder auf dem Papier. Das Ergebnis: Es kommt drauf an. Manchmal hat Papier Vorteile.
Okay, aber auf den ersten Blick sieht es ja wirklich nicht so gut aus für Papier, oder?
Ja, das stimmt schon. Also das herzustellen ist aufwendig. Es braucht viel Energie, es braucht Wasser und auch Chemikalien.
Ja, und es braucht Bäume normalerweise.
Die auch. Da kann man so ganz grob sagen, für 100.000 DIN A4 Seiten muss man 8 Bäume fällen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir zu Hause aussieht mit den Bücherregalen, wie voll die sind.
Ja.
Aber wenn sich da wie bei mir einiges angesammelt hat, dann könntest du schon so eine kleine Fichte in deiner Wohnung haben.
Ich denke, die steht da rum, ja, so indirekt.
Ja, bei uns hier in Deutschland wird auch viel Papier recycelt. Also gerade Zeitungen sind oft aus Altpapier. Das schont die Ressourcen. Das Bedrucken macht bei der Klimabilanz gar nicht so viel aus. Aber wenn ich mir die Zeitung oder Bücher liefern lasse, dann kommt natürlich noch der Transport dazu.
Ja, das alles fällt bei Online-Texten und bei E-Books ja weg, ne? Aber okay, zugegeben, die müssen ja dann irgendwie auf Server gespeichert werden, die ganzen Informationen. Und Server, die brauchen Strom und Wasser, halt für die Kühlung zum Beispiel, ne?
Ja, das ist ein Punkt. Am meisten macht bei digitalen Texten tatsächlich aus, worauf ich lese und wie lange. E-Reader, die haben extrem stromsparende Bildschirme. Da fällt der Energieverbrauch wirklich kaum ins Gewicht. Aber auf der anderen Seite muss ich da ja den ökologischen Fußabdruck einberechnen für die Herstellung, ne? Weil so ein E-Reader, den habe ich mir extra angeschafft, um zu lesen. Das ist bei Handy, Tablet oder Laptop anders. Die besitze ich sowieso. Dafür fressen diese Geräte deutlich mehr Strom. Und da muss man sagen, je größer der Bildschirm, desto gefräßiger. Also am meisten frisst da wirklich so ein Computer.
Okay, und wenn ich das jetzt alles zusammenwerfe, wo lande ich dann am Ende mit meiner Klimabilanz?
Also wie gesagt, es kommt drauf an. Wenn ich morgens beim Frühstück nur schnell lesen will, was so los ist in der Welt, dann ist digital Lesen ressourcenschonender. Zu diesem Ergebnis kommen sowohl Berechnungen von Greenpeace als auch Studien im Auftrag der Papierindustrie.
Dann muss das ja stimmen eigentlich, wenn beide das sagen. So.
Genau. Und da verbrauche ich am wenigsten Strom, wenn ich die Artikel auf dem E-Reader lese und wenn ich sie im WLAN runterlade und nicht per mobilen Daten.
Und wenn ich dann jetzt aber mehrere Stunden auf dem Sofa liege und lese, dann ist das was anderes, oder?
Ja, dann steht die gedruckte Zeitung besser da. Die hat den Vorteil, dass sie auch von mehreren Menschen gelesen werden kann. Also wenn ich in einer WG lebe oder in einer größeren Familie, wo alle mal in die Zeitung gucken, dann ist die Papiervariante ökologischer.
Okay, und wie ist das bei Büchern dann?
Ja, mit denen verbringt man ja oft Stunden oder sogar Tage. Und man verleiht sie auch an Freunde zum Beispiel oder packt sie auf der Straße in den Bücherschrank. Und da ist das gedruckte Buch die bessere Option. Es gibt eine Ausnahme, wenn du sehr viele Bücher liest.
Was heißt sehr viele Bücher? Also wenn ich jetzt jede Woche ein neues Buch anfange, dann sollte ich lieber E-Reader nutzen.
Ja, genau. E-Reader, wie gesagt, die verbrauchen nicht viel Strom. Was aber ins Gewicht fällt, ist die Herstellung. Die kann man allerdings abarbeiten und eben mit Lesen, viel Lesen. Ganz grob, wenn du 10 Bücher pro Jahr liest, dann fängt das Gerät an, sich zu lohnen.
Okay, 10 Bücher im Jahr. Ist eigentlich nicht so viel, sollte man meinen, aber ja, theoretisch zumindest. Also im Urlaub habe ich 2,5 geschafft. Also, aber das war ja halt auch Urlaub.
Ja, dann musst du mehr Urlaub machen.
Okay.
Was geht?
Ja, dann gucken wir jetzt mal wieder hoch vom Bildschirm. Hier im Update Erde Podcast geht es auch immer wieder darum, was man im eigenen Garten oder auf dem eigenen Balkon so tun kann, um der Natur zu helfen.
Da sind im letzten Jahr einige Tipps zusammengekommen, gerade bei dem Thema, welche Pflanzen soll ich überhaupt pflanzen?
Also idealerweise nehmen wir natürlich Pflanzen, die nicht mit Pestiziden verseucht sind, die nützlich sind für viele Insekten, für viele andere Tiere und die auch möglichst heimisch sind oder sogar gefährdet.
Ja, und dann steht man im Baumarkt, ne, im Gartencenter, und dann sieht man da so, oh, Kirschlorbeer im Angebot, 6,99.
Ja,
und dann denkt man sich, oh, ist doch super, der ist billig und immer grün und super Sichtschutz und pflegeleicht. Und ja, schon ist der gekauft.
Ja, die Dinger werden tatsächlich immer noch verkauft. Aber so normale Gartenbaumärkte, die sind tatsächlich nicht der beste Ort, um sich Pflanzen zu besorgen. Das hat mir der Biologe Ingmar Staude von der Uni Leipzig gesagt.
In den Gartenbaumärkten, wo, glaube ich, die meisten eigentlich ihre Pflanzen einkaufen, werden oft genetisch identische, vegetativ vermehrte Pflanzen verkauft. Oft werden sogar invasive Pflanzen in Gartenmärkten immer noch verkauft. Es gibt neuerdings auch bestäuberfreundliche Pflanzen. Da haben aber Studien dann tatsächlich gefunden, dass viele von diesen pestizidbelastet sind. Also es ist nicht das, was die Biodiversität sonderlich fördert.
In der Schweiz sind ja einige invasive Arten, auch wie der Kirschlorbeer, verboten. Also jetzt bald, ab dem 1. September, da dürfen die dann nicht mehr verkauft werden. Aber naja, was im Garten drin steht, das darf dann natürlich bleiben.
Das muss man nicht ausreißen, ne? Gut, Schweiz ist nicht EU. In der Europäischen Union ist so ein Verbot nicht abzusehen. Beim Kirschlorbeer wäre das aber wohl sinnvoll. Also die Pflanze, die ist in fast allen Teilen giftig. Vögel, die da nisten wollen, die können da nicht viel mit anfangen. Und für unsere Insekten bietet Kirschlorbeer ja so gut wie keine Nahrung. Also die hilft überhaupt nicht weiter, aber ist immer noch eine super beliebte Heckenpflanze bei uns.
Und dann gucken wir jetzt mal lieber darauf, was denn gute Pflanzen wären, die unserer Natur helfen, auf die Sprünge helfen. Die finden wir, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, nicht unbedingt im Baumarkt.
Nee, also eine der besten Adressen dafür ist eine Webseite, die heißt Conservation Gardening. Packen wir in die Shownotes, ist nicht so einfach zu googeln tatsächlich. Forschende der Uni Leipzig haben da Listen zusammengestellt mit heimischen Pflanzen, die bedroht sind oder wo der Bestand zurückgeht. Und das Tolle daran ist, diese Pflanzen, die kannst du online ordern. Also ein paar Produzenten haben sich darauf spezialisiert. Der Biologe Ingmar Staude hat das mit angeschoben und also dieses Projekt. Und der meint, ja, dass da endlich mal was Positives bei rumkommt.
Im Vergleich zur Klimakrise, wo man eher wenig tun kann, außer irgendwelche Handlungen zu unterlassen, kann man bei der Biodiversitätskrise tatsächlich dazu beitragen, diese zu mildern. Also jeder Quadratmeter zählt. Man kann mit jeder Pflanze Insekten fördern und jeder Garten kann ein Refugium für ausgestorbene Arten sein.
Also wir alle können da mitmachen. Wie dann genau? Also was müssen wir machen?
Ja, das ist relativ einfach. Also auf der Conservation Gardening Seite kannst du passend dann für dein Bundesland gucken. Ich hätte gerne eine bedrohte Pflanze, die violett blüht, sag ich mal, maximal einen Meter hoch wird. Und da wird ja zum Beispiel die gemeine Ochsenzunge angeboten. Die ist interessant für verschiedene Bienenarten. Das ist eine ganz gute Pflanze dafür. Steht auf dieser Liste im Internet. Und Schmetterlinge und Vögel, die mögen die auch. Und so eine super Pflanze, super Gartenpflanze eigentlich.
Und gibt es da auch Tipps für einen Balkon oder die Terrasse? Das hat ja nicht jeder einen Garten.
Ja, also du kannst da auch einstellen, in der Suchanfrage bitte nur für Balkon suchen. Für den Balkon ist die gemeine Ochsenzunge jetzt so eher nicht geeignet. Die ist vielleicht auch ein bisschen was groß für einen Topf. Dann könntest du zum Beispiel Isop nehmen. Der hat auch eine schöne violette Blüte. Und da kannst du das dann einfach als Samen oder Setzling bestellen und kriegst es dann nach Hause.
Und ich helfe damit bedrohten Pflanzenarten, weil die sich vielleicht von meinem Balkon oder Garten aus sogar noch weiter verbreiten können.
Das könnte passieren. Also es gibt ungefähr 17 Millionen private Gärten in Deutschland. Und die Balkone und Terrassen, die hat, glaube ich, noch nie irgendjemand gezählt. Das wird auch viel sein. Also ein riesiges Potenzial dafür, dass sich Pflanzen weiter verbreiten können, die eigentlich gefährdet sind.
Ja, wenn es dann richtig gut läuft, dann freuen sich auch noch Tiere darüber. Ne? Also Bienen, da gibt es ja auch viele Arten, nicht nur die Honigbienen, ja, die wichtig sind. Und wir haben ja auch öfter schon darüber gesprochen, dass wir nicht die anderen Tiere vergessen, die Käfer und die Wanzen und Vögel und sogar die Motten.
Ja, was viele nicht wissen, Motten oder schöner gesagt Nachtfalter, sie sind für mindestens ein Viertel der Blütenbesuche verantwortlich. Also die bekommen für die Bestäubung aber nicht immer diesen Credit, weil die das halt ziemlich heimlich machen in der Nacht.
So wie Batman.
So wie Batman, ja. Also als Motte dann halt. Und diese etwas stämmigeren, jetzt nicht so schillernden Schmetterlinge, diese Nachtfalter, die können auch unsere Hilfe gebrauchen, weil viele Mottenarten bedroht sind. Die bestäuben zwar auch Obstpflanzen und Bäume, aber halt auch Blumen, die nur nachts blühen. Und wenn wir dann da ein bisschen helfen und zum Beispiel eine gelbe Nachtkerze anpflanzen oder Rossminze oder Seifenkraut, Mondwinde, Lichtnelke, Wunderblumen auch, dann geht's den Nachtfaltern direkt besser.
Du hast einfach nur Blumen rausgesucht mit schönen Namen, ja, oder? Wunderblume, Mondwinde. Gibt's die wirklich?
Das ist ja, aber man sieht sie halt nicht so oft, weil sie manchmal tatsächlich nur nachts blühen. Ja.
Und nachts, das ist ja auch nochmal ein wichtiger Hinweis, besser kein Licht im Garten und auch nicht auf dem Balkon. Also wenn man da so kleine Solarlampions hat und die gerade nicht braucht, ausmachen und auch die Vorhänge zuziehen. Dann sind die Motten nämlich nicht abgelenkt und können in Ruhe von Blüte zu Blüte fliegen.
Wenn ihr Raupen oder Käfern helfen wollt, dann kann es sein, dass die eure Pflanzen auch ein bisschen anknabbern. Wilde Möhre oder Engelwurz zum Beispiel sind ein ziemlicher Knabberspaß für Wanzen, wer denen helfen will. Viele Käfer freuen sich auf Wildblumen, die dann auch für Bienen und Hummeln gut sind. Also tut man den Käfern direkt nochmal was Gutes. Und die Käfer, die bestäuben übrigens auch mit. Die sind dabei. Und wenn man Gemüse anpflanzen will, aber keine Lust hat auf Insekten, dann helfen Opferpflanzen. Das ist auch ein schönes Wort. Also Kapuzinerkresse lockt zum Beispiel Blattläuse an oder Schlupfwespen. Die gehen auf Ringelblumen. Da bleibt das Gemüse dann auch eher verschont, wenn es gut läuft.
Ja, und es ist auch okay, wenn Tiere Pflanzen so ein bisschen anknabbern. Die kommen normalerweise damit klar. Mhm. Da kann man sich entspannen. Und viele Raupen, die sind ja dann irgendwann auch weg, weil die dann zum Beispiel zu Schmetterlingen werden.
Genau. Also wenn ihr was anpflanzt, guckt einfach mal drauf, was das eigentlich für Pflanzen sind und wem die noch alles nützlich sein könnten. Und schön aussehen tun die meisten ja sowieso.
Was geht?
Ja, was geht mit Pflanzen? Okay, und jetzt, was geht mit Lebensmitteln? Da haben wir diese Woche was Neues recherchiert.
Ja, wir sind bei dem Streitthema in diesem Bereich Fleisch. Ganz drauf zu verzichten ist für viele ja keine Option, auch wenn das ökologisch gesehen schlau wäre. Aber es geht trotzdem was. Man kann Nutztiere so halten, dass es für Klima und Umwelt nicht ganz so schlimm ist.
Ein Aspekt, an dem man schrauben kann, das ist Tierfutter. Viele Nutztiere, die bekommen Getreide und Sojabohnen gefüttert. Ja, und für Soja zum Beispiel werden in Südamerika immer noch riesige Flächen an Regenwald gerodet. Wälder, die eigentlich wichtig sind, um CO2 aus der Atmosphäre zu holen.
Es geht aber auch anders. Das zeigt ein Unternehmen aus Japan. Das stellt nachhaltiges Tierfutter her. Und zwar für diese hier.
Lass mich raten.
Ist nicht so schwer, oder?
Nee, Schweine, ja.
Genau. Und dieses nachhaltige Futter für die Schweine, das besteht aus Lebensmittelresten.
Ja, das ist ja auch nichts Neues. Also das hat man ja früher auch so bei kleinen Bauernhöfen gemacht. Dann haben die Schweine die Küchenabfälle bekommen.
Ja.
Das geht weiter.
Okay.
Ah, schön. Ja.
Aber im großen Stil in der Massentierhaltung ist es ein bisschen komplizierter. Da können nicht zusammengesammelte LKW-Ladungen mit Biomüll irgendwie vielleicht schon ein bisschen angefault abgeladen werden bei den Schweinen und dann sollen die das essen.
Ja, bestimmte Keime da drin, die können die Tiere ja auch krank machen, oder?
Ja, genau. Und so ist es in Japan auch nicht. Die Schweine bekommen dort die Speisereste in Form eines Smoothies, könnte man mal sagen, den sie gut vertragen und der nach Joghurt schmecken soll. Und hergestellt wird der durch Fermentation.
Fermentation, das ist eine Methode, um Lebensmittel zu konservieren. Du hast dir das genauer angeguckt, was dieses japanische Unternehmen da macht.
Ja, eine Wissenschaftsjournalistin hat die Firma für die BBC besucht und mit dem Gründer gesprochen. Der heißt Koichi Takahashi und war früher Tierarzt. Und er dachte sich vor einigen Jahren, was Menschen in Japan seit Jahrtausenden gut bekommt, also fermentierte Nahrung, das kann auch für Schweine nicht so schlecht sein. Und man muss sagen, Fermentation hat in Japan wie bei uns eine lange Tradition. Bei uns ist es das Sauerkraut, dort Sojasauce, Miso-Paste, Sake, also viele der Dinge, die wir hier auch kennen aus Japan.
Kannst du mal genauer sagen, wie das funktioniert mit Fermentation?
Das ist ein quasi kontrollierter Gärungsprozess. Es gibt Bakterien oder Pilze, die wandeln organische Stoffe um, aber in dem Fall eben unter Bedingungen, dass die Lebensmittel haltbar werden und gut verträglich.
Und dieser ehemalige Tierarzt, der hat sich dann einfach gesagt in Japan, komm, ich fermentiere jetzt mal Essensreste.
Ja, der hat sich gedacht, wenn das klappt, dann hat man ja eine Win-Win-Situation, Stichwort Kreislaufwirtschaft. Wir müssen nicht so viel Lebensmittel verschwenden. Wir machen günstiges Tierfutter und weil die Tiere weniger Soja und Getreide brauchen, werden Klima und Umwelt geschont. Mhm. Und dann hat er eben diesen Reste-Smoothie entwickelt.
Und wie viel wird da jetzt in Japan schon verfüttert von diesem Smoothie?
Ja, es gibt inzwischen mehrere Unternehmen, die dieses fermentierte Ökofutter produzieren. Laut dem BBC-Bericht insgesamt etwa 1 Million Tonnen pro Jahr. Oh. Das würde theoretisch reichen, ich habe es mal so überschlagen, um etwa 1/3 aller Zuchtschweine in Japan zu ernähren. Wie viele Farmen tatsächlich dieses nachhaltige Futter einkaufen, das konnte ich nicht rausfinden.
Okay, und dann, wie funktioniert das in der Praxis? Also wie läuft das dann konkret ab?
Ja, bei dieser Firma kommen wirklich jeden Tag tonnenweise Abfälle an. Die kommen von Supermärkten und von Großbetrieben, die irgendwie in irgendeiner Form Nahrung produzieren. Das ist dann eine wilde Mischung. Da kommt Fisch an, Milchprodukte, Obst, Reis, alles Mögliche. Das muss erstmal kontrolliert und sortiert werden. Dann wird es zerkleinert, sterilisiert und dann eben fermentiert. Und die Schweine, die mit diesen Speiseresten ernährt werden, deren Fleisch ist in Japan wohl sehr beliebt, das wird dort als Biofleisch vermarktet.
Okay. Aber das wäre dann eigentlich eine gute Idee für andere Länder, also auch für Deutschland. Das könnte man auch hier machen, oder?
Ja, aber in der EU ist es seit gut 20 Jahren verboten, Speisereste an Nutztiere zu verfüttern. Das hat mit Tierseuchen zu tun, wie der Maul- und Klauenseuche. Die wurde zurückgeführt auf kontaminiertes Schweinefutter und da hat man eben dieses Verbot dann erlassen. Es gibt aber Fachleute, die sagen, die EU sollte das Verbot zurücknehmen und sie verweisen auf Japan und sagen, es gibt ja Methoden, Speisereste so zu verarbeiten, dass man sie ohne Bedenken an Tiere verfüttern kann. Und so könnte man wertvolle Ackerflächen zurückgewinnen, auf denen jetzt Getreide oder eben auch Soja für Tierfutter angebaut wird.
Was geht?
Wenn es um klimafreundlichen Konsum und Nachhaltigkeit geht, dann gibt es ein paar englische Worte, die alle mit rrr beginnen, die man sich merken kann. Mittlerweile sind es schon 6 dieser Wörter.
Rich
ist es nicht.
Rebellion.
Fast. Es sind refuse, reduce, reuse, recycle, repair und rot.
Okay, ja. Also refuse. Mhm. Ich muss nicht alles kaufen. Ne? Ich kann auch Sachen ablehnen. Ja. Dann kam reduce, also einfach weniger von allem, zum Beispiel auch von Fleisch.
Ja.
Was kam da noch?
Reuse, also Sachen wiederverwenden. Ja, in die Richtung passt dann auch Recycling. Also wenn man es jetzt nicht direkt wiederverwenden kann, dann kann man zumindest die Rohstoffe noch nutzen.
Okay, also bei dem refuse, reduce, reuse, recycle. Mhm. Dann war repair.
Ja.
Und Rot.
Genau.
Also ja, wenn was kaputt ist, erstmal gucken, ob man das reparieren kann und dann irgendwie noch Dinge auch verrotten lassen. Also Kompost zum Beispiel.
Genau, richtig. Ja, es ist eine schöne Sammlung an Rrrs. Und was seit einigen Monaten immer wieder diskutiert wird, ist Repair. Also wir wissen leider oft nicht, wo man was reparieren lassen kann, auch wenn wir das wollen. Ja, und manchmal ist Reparieren leider auch teurer, als was Neues zu kaufen.
Ja, in der Europäischen Union ist ja ein Recht auf Reparatur beschlossen worden. Also wenn man ein kaputtes Produkt hat, muss einem eine Reparaturoption angeboten werden, solange das Produkt noch reparierbar ist. Ja. Das Problem ist halt, das soll es erstmal nur für bestimmte elektronische Geräte geben. Also Staubsauger gehören dazu und Smartphones. Und verpflichtend werden solche Maßnahmen für die EU-Länder auch erst in knapp 2 Jahren.
Es gibt aber jetzt schon einige Länder und auch deutsche Bundesländer, die vorangehen. Frankreich hat etwa diesen Reparaturbonus für einige Elektrogeräte schon eingeführt. Und die Franzosen, die gehen sogar noch weiter. Seit letztem Herbst gibt es da auch einen Reparaturbonus für kaputte Kleidung und Schuhe.
Ja, da haben wir letztes Jahr auch drüber berichtet hier bei Update Erde, kurz bevor es losging.
Genau, und jetzt zeigt sich, dieser staatliche Zuschuss für Klamottenreparaturen, der wird in Frankreich offenbar ziemlich gut angenommen. Also allein im ersten halben Jahr sind damit 250.000 Reparaturen bezuschusst worden. Also eine ganze Menge. Im Schnitt waren das dann so 8 €, die pro Auftrag eingespart worden sind für die Leute, die was repariert haben wollten. Zum Beispiel für einen neuen Reißverschluss an der Hose oder neues Innenfutter für eine Jacke oder neue Sohlen für die Schuhe. Dann gab es mal mehr, mal weniger Geld dazu.
Insgesamt stellt der französische Staat dafür über 150 Millionen Euro zur Verfügung bis 2028. Davon sind erst ein paar Millionen weg, sagt ReFashion. Das ist die Öko-Organisation, die von der Regierung mit der Abwicklung beauftragt worden ist. Und das Geld zahlen die Modeunternehmen als Öko-Beitrag. Es gibt hunderte zertifizierte Schustereien und Schneidereien, die da mitmachen und den Rabatt direkt im Laden abziehen.
Ja, das ist also alles ziemlich unkompliziert, wie die das gemacht haben.
Das ist schon eine Art Statement gegen Fast Fashion. Und es hat sich offenbar ein bisschen was getan.
Ja, also zumindest in Frankreich, da gibt es ja auch schon diese Bonusprogramme für die Reparatur von bestimmten Elektrogeräten. In Österreich gibt es die übrigens auch. Ja, aber zumindest Teile von Deutschland, die bieten das auch schon an.
Ja, zumindest wenn man im richtigen Bundesland lebt. Ja. In Sachsen und Thüringen gibt es den Antrag für einen Reparaturbonus online. Das heißt, man muss erstmal die Reparatur selber zahlen. Und bei bestimmten Geräten, da gibt es dann Listen zu, welche das sind, dann gibt es das Geld zurück vom Land. Auf dieser Liste, da sind zum Beispiel Waschmaschinen, Smartphones, Konsolen, Staubsauger und auch E-Gitarren.
Ja, klar.
Praktisch.
Aber auf jeden Fall E-Gitarren.
Man muss die immer mal wieder reparieren lassen.
Ja, schlimm, schlimm, ja.
In Sachsen, da gibt es am meisten Geld. Da wird bei 2 Reparaturen pro Jahr die Hälfte gezahlt. Jeweils bis zu 200 Euro wird da erstattet. Also insgesamt sind 400 Euro möglich.
Na, in Thüringen ist es weniger, aber auch da ist die Nachfrage weiter groß. Also da sind schon tausende Anträge eingegangen, seitdem dieses Programm neu aufgelegt und aufgestockt worden ist sogar. Im Mai war das. Eingeführt worden ist das Programm da schon 2021 und seitdem hat es allein in Thüringen weit über 30.000 Reparaturen gegeben. Das ist ungefähr so viel CO2 wie ungefähr 300 Menschen in Deutschland verbrauchen pro Jahr. Fast 400 Tonnen Elektroschrott sind das, die da eingespart worden sind. Das hat das Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM ausgerechnet.
Bundesweit ist so ein Reparaturprogramm noch nicht in Sicht, das sagt Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke.
Wenn wir den Reparaturbonus so wie in Thüringen einführen würden, würde das dem Bundeshaushalt eine relevante Milliardensumme kosten. Das heißt, das ist ein dickes Brett, was wir in diesem Haushaltsjahr nicht gebohrt bekommen.
Ja, dafür will die Stadt Berlin so ein Bonusprogramm jetzt aber einführen, wie es heißt, noch im September. Alle Details liegen da aber noch nicht vor. Und einige Landkreise, die bieten das auch jetzt schon an, zum Beispiel Aschaffenburg oder Starnberg in Bayern.
Also beim Thema Reparatur, da geht der Trend in die Richtung mehr statt weniger.
Mehr statt weniger, ja, das ist das Stichwort. Also heute haben wir euch ja hier mehr statt weniger Tipps und Ideen gegeben, wie es besser laufen kann bei Umweltschutz und Klimaschutz. Aglaya, was ist für dich da nochmal hängen geblieben? Was war da nochmal ein Aha-Moment?
Ich freue mich, dass du mich nochmal erinnert hast an diese Seite, Conservation Gardening. Mhm. Denn ich habe eine Terrasse und auch so ein kleines Gartenstück. Und da stehe ich öfter mal und frage mich, was kann ich anpflanzen? Was wäre sinnvoll ökologisch, ne, und für die Tiere und so?
Ja.
Und jetzt weiß ich, wo ich gucken kann.
Ja.
Was war es bei dir?
Also ich habe das Gefühl, dass insgesamt viel zu wenig fermentiert wird auf der Welt. So reines
so.
Gefühl. Obwohl Bier wird auch fermentiert.
Und Kimchi.
Und Wein. Oh, und Kimchi, okay. Also man kann sehr gut fermentierte Menüs mit Getränken passend dazu machen. Das könnte gerne noch mehr
und
werden.
Und Schweinen servieren.
Genau, mit Smoothies. Nicht für mich, aber für die Schweine sehr gerne.
Deine Minute Natur.
Insekten, freundliche Pflanzen, die sind nicht nur was für meine Terrasse. Die stehen natürlich auch einfach so rum. In der Natur,
ganz
wo
normal.
Sie hingehören.
Ja, und für unsere Minute in der Natur gehen wir deshalb auf eine schöne Blumenwiese an einem kleinen Bach. Und da hört man auch ganz schön was summen und brummen und zwitschern.
Wir sagen leise Tschüss. Aglaya.
Und Klaus. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.